So, der Player hat gerade was anders gemacht, als ich wollte. Deswegen nochmal von vorne. Gleich mit dem Beitrag Gedenken, Erinnerung an die rassistische Pogrome Rostock-Lichtenhagen von bürgerlichen Politikern absichtlich eskaliert, um die im gemeinsamen Konsens aller bürgerlichen Parteien das Asylrecht einzuschränken. In der Zwischenzeit kamen ja weitere Verschärfungen, dazu später.
Was ich im August, am 25. und 26. August, gegen alle Ausländer entladen hat, begann mit Antiziganismus.
Und so viel Hass habe ich, glaube ich, noch nie im Leben erlebt.
Tausende Zuschauer da, tausende Jahre.
Und es zeigt sich, dass 1992 tatsächlich ein Trauerspiel war, ein Zusammenspiel auch von Medien.
Hallo, welcome. Bienvenue, Karibu Salama, Jumbo, Aquaba, Dobadan. Hier ist die Grenzenlos-Sendung vom September 17. Ihr habt jetzt die ersten paar Minuten eine Wiederholung der August-Sendung gehört, weil zwei Minuten vor Sendebeginn die Maus angefangen hat zu steigen. Die Beiträge, die ich für heute vorbereitet habe, ist die ganze Dokumentation der Lichtleitner Gedenkkundgebung, dann weitere teilweise Beiträge, ein Beitrag zu der Demo Welcome United gestern in Berlin mit über 10.000 Teilnehmern. Und teilweise der Beitrag von Winnie Wolf, Dieselgate und was das mit allem anderen und auch mit der Wahl, die schon so gut wie feststeht, wie das zusammenhängt. Braucht sich keiner die Illusion machen, dass sowohl die Kriege ausgeweitet, die Nazi-Pest weiter verharmlost werden, die Privatisierung weitergehen und. Dazu einiges später. Nun zu dem Beitrag der Lechleitner Kundgebung.
Antifaschistinnen und Antifaschisten, werte Gäste, im Namen des Kreisvorstandes der VVN Mannheim darf ich Sie und Euch recht herzlich begrüßen zu dieser diesjährigen Gedenkveranstaltung für den Widerstand. Ich freue mich, dass trotz voller Terminkalender im Wahlkampf so viele Mandatsträger zu unserer Gedenkveranstaltung gekommen sind. Ich darf begrüßen die Frau Kapan, habe ich gesehen, den Thomas Trüber, die Frau Zimmer von den Grünen, Landtags- und Gemeinderatsabgeordnete. Hallo, herzlich willkommen. Der Herr Grunert, Entschuldigung. Und die Frau Seckmann, wenn ich es richtig sehe. Okay, wen ich übersehen habe, den begrüße ich auch sehr herzlich und freue mich, dass er da ist und die Veranstaltung mit unterstützt. Ich darf auch Vertreter der Medien, sofern welche vorhanden sind, herzlich begrüßen. Und nun zu den Mitwirkenden der heutigen Gedenkveranstaltung. Mein Name ist Fritz Reitenbach vom Kreisvorstand der VVN. Ich begrüße Kisem Götzyacik, Studentin der Popakademie, die heute einige antifaschistische und demokratische Lieder bei uns vorträgt. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass es dieses Jahr geklappt hat. Wir haben es letztes Jahr schon versucht, aber die Gisem hat halt einen vollen Terminkalender. Ich darf als Hauptredner den Kollegen Klaus Stein von der IG Metall Ortsverwaltung Mannheim sehr herzlich begrüßen und ihm danken, dass er dieses Jahr die Hauptrede bei uns zugesagt hat. Vielen Dank. Ebenso begrüße ich Vertreter des Arbeitskreises Antifa und der SDJ, die später zu uns Grußworte sprechen werden. Noch 9 Tage bis zur Bundestagswahl. Unsere Blicke als Antifaschistinnen und Antifaschisten und unsere Aktivitäten in diesem Bundestagswahlkampf richten sich vor allem darauf, die AfD so klein als möglich zu halten. Die AfD ist eine rassistische Partei, die von Nazis durchsetzt ist und mit ihrer Hetze und Menschenverachtung unsere Gesellschaft spaltet. Diese Rassisten haben bisher außer Hetze gegen Links und Zuwanderer gegen Erinnerungs- und Gedenkkultur im Landtag in Baden-Württemberg nichts zu Wege gebracht. Auf solche Abgeordnete, der Herr Kloß gehört ja auch dazu, die Frau Petri, den Herrn Meuthen, den Herrn Gauland, Frau Weidel und wie sie alle heißen, und ihre innerparteilichen Machtkämpfe und deren Schaukämpfe im Parlament können wir im Bundestag gerne verzichten. Deshalb rufen wir die Wähler auf, keine Stimme der AfD. Was wir im Bundestag brauchen, sind Abgeordnete, die sich klar gegen Kriegseinsätze und Waffenexporte aussprechen, die sich aktiv für die Integration der Zuwanderer in unserem Land einsetzen und die dem schleichenden Faschismus in unserem Land einen dicken Riegel vorschieben. Wir gedenken heute der Widerstandsgruppe um Georg Lechleider. Vor genau 75 Jahren wurden 14 Mitglieder der Widerstandsgruppe um Georg Lechleider in Mannheim in einem Schauprozess zum Tode verurteilt und in Stuttgart auf dem Schafott hingerichtet. 3 weitere Mitstreiter kamen durch Folter zu Tode. 5 weitere Mitglieder wurden im Oktober 1942 in Stuttgart zum Tode verurteilt und am 23. Februar 1943 in Stuttgart mit dem Fallbeil hingerichtet. Wir gedenken dieser mutigen Frauen und Männer, die ein Ziel verfolgten, Hitler und sein Terrorregime zu stürzen und damit den Zweiten Weltkrieg zu beenden. In 7 Mannheimer Betrieben entstanden um 1940-41 Zellen der Widerstandsgruppe um Georg Lechleider. Nach dem faschistischen Überfall auf die Sowjetunion gaben sie die illegale Zeitung Der Vorbote heraus, die unter äußerst schwierigen Bedingungen geschrieben, gedruckt und verbreitet wurde. Es konnten 4 Ausgaben erstellt und verteilt werden. Dies war eine große Leistung der Mitglieder der Widerstandsgruppe. Die illegale Arbeit wurde durch Verrat bei der Gestapo brutal beendet, sodass die 5. Ausgabe nicht mehr erscheinen konnte. Es kam zu vielen Verhaftungen. Der Widerstand zeigte trotzdem Wirkung nach innen. Er hatte Verbindung zum Ausland und hat das andere Deutschland verkörpert, das bis heute nachwirkt. Die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer sind und bleiben Vorbilder für unseren Kampf heute gegen Faschismus und Krieg. Deshalb dürfen wir die Rassisten der AfD und die Nazis der NPD und anderer Gruppen nicht gewährleisten lassen. Rassisten und Nazis müssen überall den Widerstand der antifaschistischen Bewegung spüren. Im 75. Jahr des Gedenkens, auch beim Nationalen Gedenktag der Befreiung des KZ Auschwitz am 27. Januar dieses Jahres, stand der Widerstand der Lechleider-Gruppe in der Rede von Oberbürgermeister Kurz im Mittelpunkt. Für ihn sei der deutsche Widerstand ein zentraler Bezugspunkt für unser Selbstverständnis als Nation und Stadt. Er verwies auf bisherige Forschungen zum Widerstand, die belegen, dass der Widerstand in Mannheim im Wesentlichen eine Gegenbewegung aus den Arbeiterorganisationen und Arbeiterparteien SPD, KPD, SAP und so weiter war. Auch bei der Stolpersteinverlegung am 5. Oktober dieses Jahres werden Stolpersteine für Widerstandskämpfer verlegt. Unsere VVN wurde dieses Jahr 70 Jahre alt. Nach 1945 gab es heftige Auseinandersetzungen über die Unterstützung und Anerkennung für überlebende Opfer und Hinterbliebene von NS-Opfern. 1947 entstand in diesem Prozess die VVN, die sich bundesweit und hier im Südwesten in Württemberg-Baden konstituierte. Mit Veranstaltungen in Frankfurt, Mannheim und Stuttgart in diesem Jahr wurde an die Gründungszeit erinnert und auf die wechselvolle Geschichte der VVN eingegangen. Die VVN umfasste das gesamte politische Spektrum von der KPD bis zur CDU und verschiedenen christlichen Vertretern. Der Kalte Krieg hat leider viele Gemeinsamkeiten von Antifaschisten unterschiedlicher politischer und religiöser Auffassung in den Hintergrund gedrängt. Die VVN wurde durch Verbote und Austritte stark geschwächt. Massive politische Angriffe machten ihr das Leben schwer. Die VVN konnte sich immer wieder behaupten und Erfolge in ihrer Arbeit erzielen. Die Existenz der VVN war auch nie Selbstzweck, sondern stets darauf gerichtet, zur Stärkung der antifaschistischen Bewegung beizutragen. Dass dies in den vergangenen Jahrzehnten mehr oder weniger gut gelungen ist, dafür möchte ich heute allen Kameradinnen und Kameraden der VVN danken, die über Jahre und Jahrzehnte für den Antifaschismus gestritten haben. Die VVN als Organisation der ehemaligen Widerstandskämpfer wird auch in Zukunft den Antifaschismus als Hauptaufgabe betrachten. Denn nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus bleibt unsere Losung. Vielen Dank. Es spielt nun Gisem zwei Lieder zu uns. Bitte.
Ja, für ein Leben ohne Zwang. Dankeschön. So, das nächste Lied ist ein bisschen anders als die restlichen Lieder, die ich spiele. Denn hier versuche ich zu rappen. Die einen oder anderen haben es wahrscheinlich schon gehört von mir. Das Lied ist von Sido. Vielleicht kennen Sie den Rapper Sido. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, beziehungsweise als Jugendlicher habe ich immer wieder seine Ghetto-Songs gehört, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass er immer mehr so gesellschaftskritische Songs auch teilweise schreibt. Und dieser Song ist mit ihm und mit Marius Müller-Westernhagen und heißt Grenzenlos. Zwischen dir und dem gelobten Land. Eine Wende bekommt nur wer an ein Ende noch nicht denkt. Wer die Grenzen akzeptiert, der ist grenzenlos beschränkt. Diese Mauern haben Risse, sind einsturzgefährdet, sodass dein Glück nur einen Steinwurf entfernt ist. Geh Richtung Sonne, sonst aus der Traum im Kellerland. Trau dich raus und schau mal übern Tellerrand. Ha, ist so. Gedanken. Grenzen sind nur da, um überschritten zu werden. Und plötzlich gehen sie auf, tausend Lichter wie Kerzen, wie ein Mittel gegen Risse im Herzen, wenn ihr euch einig seid. Diese Ruhe, dieser Frieden, diese Leichtigkeit, das alles kannst du haben, wenn die Mauer fällt. Vorausgesetzt, du zerstörst die Mauer selbst. Komm, mein Freund, wir denken groß, lass die Grenzen los. Geh dahin und heb die Wände hoch. Diese Mauern sind schon einsturzgefährdet, sodass dein Glück nur einen Steinwurf entfernt ist. Es stört nur dieser graue Schmutzfleck. Die Mauer muss weg. Ha, ist so. Grenzenlos,
Dankeschön.
Vielen Dank, Kiesem. Ich darf noch die Gökay Akbulut begrüßen, die eben gekommen ist. Herzlich willkommen. Und darf noch auf unseren kleinen Infotisch hier aufmerksam machen mit Literatur und Broschüren, die man gern erwerben kann. Ich darf nun dem Kollegen Klaus Stein das Wort geben und freue mich auf deine Rede.
Guten Abend. Lieber Fritz, ich habe mich über die Einladung und das Angebot, hier heute reden zu dürfen, sehr gefreut. Und ich will dazu erklären, dass eines meiner prägendsten politischen Erlebnisse in der IG Metall, kommend aus einer doch kämpferischen Jugendvertretung damals beim BBC und einer familiären Sozialisation in der vierten Generation Maschinenschlosser zu lernen, dass eines meiner wesentlichen politischen Erlebnisse das war, dass ich Gelegenheit hatte, mit der IG Metall-Jugend damals 1986 in die damalige DDR zu fahren und das KZ in Buchenwald zu besuchen. Das war für mich als einer, der familiär sozialisiert war mit einem Vater, der den Krieg erlebt und mitgekriegt hat, ein, wie ich finde, auch aus heutiger Sicht ganz bemerkenswertes, im persönlichsten Sinne bemerkenswertes Erlebnis. Und ich habe meine gewerkschaftliche Tätigkeit, die Tätigkeit in Gewerkschaften parteiübergreifend, mit dem Versuch, möglichst viele Demokraten auf wenige, aber wichtige Ziele zu vereinen, in all ihrer Heterogenität und in ihrer parteipolitischen Ausrichtung. Ich habe meine Tätigkeit als Gewerkschafter, ob im Betrieb oder später in hauptamtlicher Funktion, immer begriffen als eine Tätigkeit, die streng antifaschistisch, die streng antimilitaristisch und die streng parteiübergreifend ausgeprägt war und ist. Und insofern ist das für mich heute ein, ich darf das so sagen, bedeutsames Erlebnis, hier in Verantwortung für die IG Metall zu euch reden zu dürfen. Ich weiß nicht, ob euch die Rede gefällt. Ich nehme es fast an, aber ich habe im Vorfeld der Rede etwas gemacht und insofern will ich mich gar nicht mit fremden Lorbeeren schmücken. Ich habe unsere Jugend gebeten, sich mal ein paar Gedanken darüber zu machen und mir eine Rede zu schreiben. Aha. Und ich darf hinzufügen, ich bin einer, dem, ich glaube, ich bin in meinem Mamnoto-Großwoche und da lebe ich immer noch, dem der Schnabel ganz gut gewachsen ist. Und bei Gewerkschaftern sagt man, naja, das Mundwerk musst du extra totschlagen. Ich rede gerne, ich glaube auch nicht allzu schlecht, ich bekomme sogar ab und zu Beifall, aber ich habe die Rede von unserer Jugend im Grunde eins zu eins übernommen. Und die größte Freude, die mir das bereitet hat, ist, dass die Jugend in der Lage war, so eine Rede zu schreiben. Das gibt mir Kraft, das gibt mir Mut, weil ich will hinzufügen, in den Betrieben, in denen wir sind, fast 100 an der Zahl, mit fast 28.000 Mitgliedern, viel mehr Beschäftigten, erleben wir viel Zustimmung, wir erleben aber auch viel Kritik und wir erleben viel rechtspopulistische, rechtsnationale, ausländer- und fremdenfeindliche Tendenzen. Und insofern ist das tägliche Wirken immer auch geprägt davon, dass wir Mut brauchen, uns auch gegenseitig Mut geben. Ich gebe zu, auch manchmal etwas mutlos werden. Aber was wäre ich denn für einer, der heute hier redet, in Anbetracht dieser Gedenktafel, in Anbetracht dessen, was die Frauen und Männer, wenn ich das so sagen darf, gleichberechtigt, Frauen und Männer, ich halte das für so bemerkenswert, auch für die damalige Zeit, geleistet haben. Und insofern, ich glaube, wenn man mutlos wird oder droht zu werden, Und das geht ganz persönlich an dich, Fritz, in Vertretung für die Organisation, für die wir heute hier stehen. Dann seid ihr dafür da, uns auch in unserer täglichen Arbeit Mut zu geben. Dafür will ich dir stellvertretend herzlich danken. Und ich glaube, wenn man mal ganz mutlos ist, dann muss man hier nur vorbeikommen und einen Blick drauf werfen, um wieder viel, viel Mut zu schöpfen, die tägliche Arbeit, die wir hier haben. Insofern, Fritz, ich darf mich bei dir bedanken und dem VVN und BDA natürlich für die Einladung, auch hier an diesem bedeutsamen Tage auch für mich sprechen zu dürfen. Und besonders wohltuend empfinde ich, dass der Anlass es vermag, heute unterschiedliche Gruppen der politischen Linken zusammenzuführen, die sich aus meiner Sicht im politischen Alltag viel zu oft, teilweise argwöhnisch, beäugen. Ohne vermessen zu sein, ich nehme an, dies wäre auch ganz im Sinne von Georg Lichleiter gewesen. Sozialdemokraten, Kommunisten und Sozialisten kämpften Seite an Seite gegen den Hitlerfaschismus des Dritten Reichs. Es waren parteiübergreifend aufrechte Menschen, die nicht im Dickicht der schweigenden Masse abtauchten und sich im Bewusstsein der Lebensgefahr gegen Unrecht, Barbarei und Diktatur zur Wehr setzten. Lichleiter vereinigte sie im Widerstand gegen die Kriegs- und Vernichtungsmaschinerie der Faschisten. Der Mut, die Courage all dieser Menschen, und Fritz hat sie ausgeführt, und deswegen kann ich sie auch getrost weglassen, ohne despektierlich zu erscheinen, der Mut, die Courage all dieser Menschen würde es rechtfertigen, über jedes Leben und jede Tat viel mehr, als wir heute es vermögen, Worte und Anerkennung zu verlieren. Was geben uns diese schlimmen Ereignisse der Vergangenheit für einen Rat und Auftrag zugleich für die heutige Zeit, unser eigenes Leben und Wirken? Wir wissen alle, im Vorfeld der 13 Jahre währende Nazi-Herrschaft wurden in der politischen Linken Fehler gemacht, die es den Nationalisten, Nationalsozialisten damals erleichterten, der taumelnden Weimarer Republik den letzten Hieb zu versetzen. In den Gewerkschaften gab es fortwährende Richtungsstreitigkeiten um die bessere Strategie. Das ist so, das soll auch in der heutigen Zeit so bleiben und ist notwendig für eine Massenorganisation, die parteiübergreifend tätig ist. Auf neue Herausforderungen auch Gewerkschaften reagieren müssen und insofern sich eine Offenheit, ein mögliches Vereinnahmen bewahren müssen. Die Uneinigkeit der Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter damals, das Auseinanderdriften der kommunistischen, sozialdemokratischen und ich sage ganz bewusst mit Einschränkungen auch der christlichen Fraktion bei einem zugleich immer stärker werdenden Nationalsozialismus ist aus heutiger Sicht eine bittere Wahrheit, der wir uns stellen müssen. Ich hoffe sehr und appelliere heute an alle, die hierher gekommen sind, dass diese begangenen Fehler keine Wiederholung in der Geschichte finden. Wir alle dürfen eines nicht vergessen. Wir müssen die Einheit, so wie es Willy Bleicher damals formulierte, wie unseren eigenen Augapfel hüten. Das gilt in essentiellen Fragestellungen nicht nur für die Gewerkschaftsbewegung. Es gilt für linke Parteien, für alle Antifaschistinnen und Antifaschisten und alle aufrechten Demokratinnen und Demokraten. Der Appell des Zusammenhaltens gegen rechts ist heute so wichtig wie damals. In den letzten Jahren setzen wir uns vielerorts durch demokratische Wahlen legitimierte Parteien und Personen auf parlamentarischen Spitzenpositionen. Es gibt bisweilen sogar rechtsnationale Regierungen hier in Europa. Wenn ich nach Osten blicke, sehe ich Ungarn, die neonazistische Jobbik, und einen rechtsnationalen Viktor Orban, auch in Polen und Russland, erstarken die rechten Kräfte. Dort findet ganz nebenbei auch noch ein Abbau demokratischer Grundrechte statt. Auch der Blick nach Norden verheißt nichts Gutes. In Norwegen oder Dänemark sind rechte Parteien fest im Parlament verankert. Auch in unseren Nachbarstaaten gibt es Wahlergebnisse, die mit Sorge betrachtet werden müssen. Die SVP in der Schweiz, die gerne mal mit fremdenfeindlichen Sprüchen auf Stimmenfang geht. Man denke an die bekannt gewordenen Wahlplakate mit dem schwarzen Schaf. Oder die Freiheitlichen in Österreich, die gemeinsam mit der BZÖ an die 30% erreichten. Und auch in den Niederlanden gibt es mit Geert Wilders Partei für die Freiheit bei jeder Wahl ein hohes Rechtsruckpotenzial, auch wenn denen im Augenblick wieder etwas Wind aus den Segeln genommen werden konnte. In Frankreich allerdings steht die Entscheidung, in welche Richtung das Pendel schwingt in den kommenden Jahren auf Messers Schneide. Knapp 100 Sitze hat der Front National in den Regionalparlamenten. Und wenn Macron es nicht schafft, eine Politik für die Mehrheit zu machen, und danach sieht es im Moment nicht aus, insbesondere aufgrund seiner jüngsten Vorhaben, dann sehe ich schwarz für Frankreich, ich sehe aber auch schwarz für ganz Europa. Was passiert in Deutschland? Hierzulande hetzt eine Partei mit einer Menge blaufarbener Hassplakatierung eine vermeintlich homogene Bevölkerungsgruppe gegen eine andere auf. Sie behaupten, es gibt ein Deutschland, das man sich zurückholen müsse. Reden vom Schießbefehl an deutschen Grenzen und sie schüren ganz bewusst niederste Instinkte. Sie beeinflussen selbst, wenn sie dabei keine aktive Rolle spielen, maßgeblich die politische Debatte. Es scheint kein anderes Thema als Flucht mehr zu geben. Begriffe wie Flüchtlingskrise oder Flüchtlingswelle tun ihr Übriges dazu. Nicht zuletzt im Kanzlerduell, was ja eher ein Duett gewesen ist, musste man das Gefühl haben, dass diese Partei mit am Tisch sitzt und die Agenda bestimmt. Der Einfluss reicht so weit, dass Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht noch nie Argwohn gegen Geflüchtete hatten und die ganz selbstverständlich der Ansicht sind, dass die Aufnahme von Geflüchteten kein Problem und humanitäre Hilfe etwas Normales ist, nun das Gefühl vermittelt bekommen, dass die Bundesrepublik morgen ins Chaos stürzt, sie zwangsassimiliert, zwangsislamisiert werden und im Terror versinken. Ich möchte die heutige Zeit natürlich in keiner Weise mit dem Vormärz 1933 vergleichen. Wir müssen aber alles dagegen unternehmen, dass uns eine ganz bestimmte Deutungshoheit mit einer kulturellen Hegemonie von rechts übergestülpt wird und wir nur mehr die Rolle der Verteidiger spielen müssen. Lasst uns alle gemeinsam wachsam sein. Doch was tun? Wir müssen aufklären über die Ursachen der Flucht, was die Flucht mit der Politik der westlichen Welt zu tun hat. Wir müssen über die Notwendigkeit eines vereinten Europas sprechen, das sicher viele Schwächen hat, aber als Konzept, als Utopie der Grenzenlosigkeit für uns im Grundsatz unumstößlich ist. Wir müssen neben den Fluchtursachen auch die Ursachen für derartige Wahlentscheidungen und Stimmungen in der Gesellschaft erkennen. Welche Ursachen meine ich damit? Ich meine vor allem die soziale Spaltung der Gesellschaft. Warum wird ausgerechnet im Mannheimer Norden rechts gewählt? Und das, obwohl nicht mal der Kandidat bekannt ist. Warum wählen ausgerechnet diejenigen rechts, deren Befreiung und Emanzipation aus der sozialen Ungleichheit heraus für uns Linke doch das höchste Ziel ist? Warum haben wir diese Menschen offensichtlich verloren? Ich bin davon überzeugt, dass rechte Gesinnung nichts mit der sozialen Herkunft zu tun hat. Ich glaube aber, dass der soziale Protest sich bei denen äußert, die wenig haben oder zumindest Angst davor haben, ihren sozialen Status zu verlieren. Viele sind Partei und Politik verdrossen und zweifeln an den Etablierten. Die Parteienpolitik, auch die Gewerkschaften, die vielen ehrenamtlich organisierten Gruppen, Vereine, Antifaschistinnen und Antifaschisten müssen sich einsetzen für die Abgehängten, für die Frustrierten, für die Ungehörten. Wir müssen auf Grundlage eines klaren Standpunktes hinhören und wenn möglich die Stimmen der Unzufriedenen kanalisieren. Die Politik und die linken Eliten haben sich meines Erachtens leider zu weit in vielen Fällen von den Problemlagen der Mittel- und Unterschicht entfernt. Es wird bisweilen sogar eine andere Sprache gesprochen. Es gibt einen Politikersprech. In Parteien und Organisationen engagieren sich vor allem, und ich sage das nicht despektierlich, Akademikerinnen und Akademiker, nicht aber die Bandbreite der Gesellschaft. Es gibt in ihnen auch zu viele, denen ihre eigene Karriere viel zu viel bedeutet, so zumindest ist das mein Gefühl. Das muss sich ändern, das müssen Überzeugte, wie wir hier, die wir heute sind, auch die Politiker, die hier heute sind, das müssen wir ändern, werden wir nicht müde und nehmen wir uns den heutigen Gedenktag, die Standfestigkeit der Frauen und Männer der damaligen Zeit zum Vorbild und Auftrag gleich zu nehmen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, ich möchte mich bei euch für die Gelegenheit des Redenkönnens bedanken, auch für die Gelegenheit, dass ihr mir zugehört habt. und mit einem Zitat von Erich Kästner schließen. Glaubt nicht, ihr hättet Millionen Feinde. Euer einziger Feind heißt Krieg.
Lieber Klaus Stein, vielen Dank für deine sehr nachdenkliche Rede. Also mir hat sie gut gefallen. Wir hören jetzt zwei Lieder noch von der Gießem und kommen dann zu einer kleinen Ehrung der gefallenen Spanienkämpfer, das wir ab diesem Jahr auch regelmäßig hier am Lechschneiderplatz vornehmen wollen. Letztes Jahr war der 80. Jahrestag des Beginns des Spanischen Bürgerkrieges und wir wollen denen gedenken, die aus Mannheim dort ums Leben gekommen sind. Aber jetzt zunächst die Gießen mit zwei Liedern.
Okay. Das Lied, das ich jetzt spielen werde, ist ein kurdisches Lied, beziehungsweise Dialekt Sasaki. Und es geht um Flucht, Vertreibung und die Sehnsucht nach der Heimat. Das nächste Lied müssten Sie alle kennen. Naja, brauche ich nicht. Okay, das Lied ist ein Antikriegslied, ein sehr bekanntes. Und genau, was ich gerne zu diesem Lied sagen möchte, ist, es ist traurig, sagen zu müssen, dass Antikriegslieder und generell solche Lieder an Bedeutung gewinnen und Anklang gewinnen sozusagen, solange es Kriege auf dieser Welt gibt. Und ich hoffe wirklich aus tiefstem Herzen, dass Antikriegslieder irgendwann nicht mehr nötig sein werden. Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind, Mädchen, pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Männer sind, zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt, wo die Soldaten sind, wo sind sie? Sagt, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sagt, wo die Soldaten sind, über Gräbern weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Gräber sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Gräber sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Gräber sind, Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sagt mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sagt mir, wo die Blumen sind, Mädchen, pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Vielen Dank, Gisem. Gisem wird mit uns zum Abschluss noch später dann das Lied der Moorsoldaten singen. Es kommt jetzt die Tatjana, die zu den Spanienkämpfern kurz was sagt. Und der Helmut wird dann ein Lied aus dem spanischen Bürgerkrieg mit der Trompete spielen.
Liebe Kameradinnen und Kameraden, liebe Freunde und Mitstreiter, es ist für mich eine große Freude und Ehre, Sie heute auch persönlich begrüßen zu dürfen. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Tatjana Münster und ich bin seit circa 2 Jahren bei der VVN. Als Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes veranstalten wir jedes Jahr am 15. September die Veranstaltung zum Gedenken der Lechleitergruppe an diesem Platz. Diese Gruppe von Männern und Frauen bewiesen ihren Mut im friedlichen Widerstand und bezahlten diesen leider großteils mit ihrem Leben. Widerstand gab es jedoch auch durch andere Mannheimer, welche sich mutig auf den Weg nach Spanien machten, um mit Demokraten gegen das faschistische Franco-Regime zu kämpfen. Gerade für meine Generation, die niemals Krieg und Unterdrückung in Deutschland erleben mussten, ist es schwer zu erfassen, was die damalige Zeit für die Genossen bedeutete. Die mutigen Frauen und Männer riskierten ihr Leben, um für eine friedliche und freiheitliche Welt zu kämpfen. Dafür möchten wir, meine Kameraden und ich, Ihnen unseren Dank und unsere Anerkennung aussprechen. 36 Mannheimer kämpften in Spanien für die Demokratie, von denen 5 leider nicht heimkehrten. Wir gedenken den Gefallenen. Erwin Strohmeier, geboren 1907, war Verlagsleiter der KPD Arbeiterzeitung, wurde 1933 verurteilt zu 15 Monaten Haft und floh 1936 nach Frankreich. Er ging daraufhin nach Spanien in die internationale Brigade und kämpfte im Ernst-Thälmann-Bataillon und fiel 1936 bei der Verteidigung von Madrid. Gustav Krüwatsch wurde 1899 geboren, war Mitglied der KPD, ging im Januar 1937 nach Spanien und kämpfte ebenfalls im Ernst-Thälmann-Bataillon. Er fiel 1938. Karl Liesecke wurde geboren 1916, war ebenfalls KPD-Mitglied, war 1933 bis 1936 in Schutzhaft und floh danach nach Frankreich. Er kämpfte in der internationalen Brigade und fiel 1936, nach anderen Angaben 1937 an der Jamara-Front. Oskar Stolzenburg wurde 1915 geboren, war Gewerkschafter, KPD-Mitglied und aktiv in der RGO. 1933 als Antifaschist zu 10 Monaten Haft verurteilt, ging er 1936 nach Spanien, kämpfte erst im Ernst-Thälmann-Bataillon, danach im Hans-Beimler-Bataillon. Er fiel 1937. Heinrich Fennelott wurde 1902 geboren, Mitglied der KJVD und KPD, flieh 1935 nach Frankreich und ging dann auch in die internationale Brigade nach Spanien. Er fiel je nach Angaben 1937 oder 1938 an der Jamara-Front. Meine lieben Freunde und Antifaschisten, gerade für unsere Generation muss es eine Pflicht sein, uns diese Menschen als Vorbild zu nehmen und weiterhin für ein friedliches und freiheitliches Deutschland zu kämpfen. Wählt sozial, wählt gerecht und bitte, bitte schmeißen wir die Blauen einfach in die Tonne. Dankeschön.
Vielen Dank, Tatjana, und vielen Dank, Helmut. Ich darf nun nochmal die Jugend vom Arbeitskreis Antifa herzlich hier begrüßen und auch die SDJ. Und für den Arbeitskreis Antifa im Jugendzentrum spricht nun das Grußwort die Lena. Bitte, danach kommt die Sophie Sophia für die SRJ.
Liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen und Interessierten der heutigen Gedenkveranstaltung. Traditionell versammeln wir uns jedes Jahr am Georg-Lechleiter-Platz, um den von den Nazis ermordeten Genossinnen und Genossen zu danken. Als Fachschaft des Jugendzentrums Friedrich Dürr freuen wir uns darüber, ein Grußwort sprechen zu dürfen. Der Name Friedrich Dürr verpflichtet uns zu aktiven Auseinandersetzungen mit unserer Geschichte. Er war, wie die Mitglieder der Lechleiter-Gruppe und anderen Antifaschistinnen dieser dunklen Zeit, ein leuchtendes Vorbild des Widerstands gegen den alltäglichen Terror des Nationalsozialismus. So schwer uns die Bedingungen dieser Kämpfe auch nachvollziehbar sind, eines steht fest. Der Mannheimer Arbeiterwiderstand vertrat einen konsequenten Antifaschismus aus tiefster Überzeugung trotz widrigster Bedingungen. Verboten, Bespitzelungen, Einschüchterungen, Denunziationen und später Folter und Hinrichtung. Zum Trotz brachten sie ihre Zeitung heraus und planten weitere Aktionen gegen den Faschismus, dessen Gefahr sie schon früh erkannt hatten. Der Mut der Mannheimer, der Männer und Frauen beeindruckt uns heute und widerlegt die Ausrede einer ganzen Generation. Man habe ja nichts tun können oder alternativ, man habe ja von nichts gewusst. Die Perspektive der Antifaschistinnen und Antifaschisten war schon in der Zeit der Weimarer Republik auf eine fundamentale gesellschaftliche Umwälzung hin zu einer befreiten Gesellschaft gerichtet. Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, Sozialistinnen und Sozialisten, Kommunistinnen und Kommunisten, Anarchistinnen und Anarchisten und andere schlossen sich zusammen und auch wenn in vielen Fragen der Gesellschaftskritik unterschiedliche Auffassungen hatten, so war der gemeinsame Kampf gegen Faschismus, Rassismus, Antisemitismus, Kriegsvorbereitungen, Ausbeutung der Arbeiterklasse und Unterdrückung der politischen Gegnerinnen das verbindende Element. An vielen anderen Orten hatte es nicht geklappt und die Spaltung der Nazi-Gegnerschaft führte zu einer Schwächung des Widerstands. Die Faschistinnen und Faschisten lachten sich ins Fäustchen, wenn sie ihre zerstrittenen Feinde sahen. Daraus mussten wir lernen und wir haben gelernt. In Mannheim stehen wir heute gemeinsam gegen die Nazis und andere Rassistinnen und Rassisten. Wir haben uns im Bündnis Mannheim gegen Recht zusammengeschlossen. Wir respektieren unsere politischen Unterschiede und Aktionsformen und orientieren uns am gemeinsamen Ziel. Die Propaganda der Rechten verhindern, stören und entlarven und für eine offene, solidarische Gesellschaft einstehen. In Akzeptanz unserer jeweiligen unterschiedlichen Vorstellungen davon. Das Grußwort beim Lechleiter-Gedenken ist für uns immer eine Gelegenheit, Bilanz im Kampf gegen Rechts und hinter historischer Kulisse zu ziehen. Waren wir erfolgreich mit unserer Arbeit? Welche Gefahren gibt es heute und womit werden wir uns das kommende Jahr beschäftigen müssen? Das Vermächtnis der Lechleiter-Gruppe ist für die Antifaschistinnen und Antifaschisten in Mannheim Herausforderung und Motivation zugleich. Wir würden die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer der 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts heute die AfD bewerten? Treffen die alten Analysen des Faschismus heute noch zu? Wenn in der öffentlichen Diskussion die AfD als normale oder gar demokratische Partei aufgeführt wird, fällt uns dabei ein Zitat von Theodor W. Adorno ein. Ich fürchte mich nicht vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Faschisten, sondern vor der Rückkehr der Faschisten in der Maske der Demokraten. Daher ärgern uns die aktuellen Diskussionen, beispielsweise um Rauchvergaben, Teilnahmen an Talkshows, Diskussionsrunden, Interviews und so weiter. Die AfD wird mittlerweile viel zu oft als normale Partei neben CDU, SPD, Grüne, FDP und Linke gehandelt. Das ist eine Folge des gesellschaftlichen Rechtsdrucks. Vor allem die ängstliche und fast zuvorkommende Haltung von Stadt- und Gemeinderatsverwaltungen gegenüber der AfD, beispielsweise bei Raumvermietungen, ist beschämend. Aus Angst, den Vorwürfen der Ungleichbehandlung zu bekommen, wird die AfD beinahe zuvorkommend behandelt. Und es gibt absurde Regelungen, dass Raumvergaben so massiv eingeschränkt werden, dass sie viele andere auch betreffen. Eine Schande für die Verantwortlichen. Es kommt kommt einem so vor, als hätten immer weniger Menschen das Rückgrat, über die AfD Klartext zu reden und deutlich das Problem beim Namen zu nennen. Nein, und euch unterstützen wir nicht, weil ihr rassistisch seid, weil ihr geschichtsvergessene Rechtsnationale seid. Solche Sätze wollen wir hören. Stattdessen wird sich in allgemeinen Floskeln geflüchtet. Für Fremdenfeindlichkeit sei hier kein Platz. Unsere Stadt sei doch tolerant und vielfältig. Oder noch schlimmer, es wird aus dem Verfassungsschutzbericht zitiert. Und siehe da, die AfD steht dort gar nicht drin. Warum auch? Der Verfassungsschutz wurde von alten Nazis mit aufgebaut. Als Nachrichtendienst gegen die rote Gefahr im Innern. Der Geheimdienst mit den unpassenden Namen ist sicher kein Verteidigungsorgan der Demokratie gegen rechts. Eher das Gegenteil, eine undurchsichtige Behörde zur Überwachung der eigenen Bevölkerung, ohne jegliche demokratische Kontrolle. Alte Gestapo-Leute, die für die Verfolgung des Widerstands im Nationalsozialismus verantwortlich waren und im Kalten Krieg dem NATO-Bündnis als Kommunistenkenner gelegen kamen, haben diese Behörde geprägt. Die Lechleiter-Gruppe wäre sicherlich in einer damaligen Ausgabe des Verfassungsschutzberichts aufgeführt gewesen als linksextremistisch beeinflusstes Bündnis. Wer sich heute antifaschistisch nennt, kann gegenüber dem Verfassungsschutz nur eine Forderung vertreten, die sofortige Auflösung dieser Behörde. In einer Woche steht die Bundestagswahl an. Die Prognosen über die Ereignisse der AfD gehen auseinander. Viele Wähler scheinen noch unentschlossen zu sein. Einig scheinen sich die Wahlforscher darüber zu sein, dass es die AfD in den Bundestag schaffen wird. Der Rechtsruck wird dann einen weiteren Schub erhalten und nationalistische, rassistische, sexistische und auch teils antisemitische Positionen werden vermehrt Normalisierung erfahren. Mit dem Erfolg der AfD geht der Abschied kleinerer, radikalerer Rechtsparteien einher. Die NPD, vor einigen Jahren noch unsere Hauptbeschäftigung, versinkt in der Bedeutungslosigkeit. Mit ganzen 4 Parteimitgliedern sind sie vor einigen Wochen durch die Rhein-Neckar-Region getourt. Bei den Wahlen werden sie keine Chance haben. Das ganze rechte Wählerpotenzial sammelt sich hinter der AfD. Doch wir sollten die Gefahr nicht unterschätzen, die von den offenen, auftretenden Faschistinnen und Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten ausgehen. Von den Erfolgen der AfD und dem gesellschaftlichen Rechtsdruck profitieren langfristig auch die Nazis. Rassistische Parolen normalisieren sich, Nationalismus wird wieder salonfähig. Wenn sich die AfD irgendwann durch interne Streit selbst zerlegen sollte, stehen die Nazis bereit, die verbliebenen Anhänger abzuholen. Gerade bei der noch recht neuen Partei, der Dritte Weg, die auch aus der ehemaligen Kameradschaft Aktionsbündnis Rhein-Neckar entstanden ist, beobachten wir einen regen Aktivismus. Bei Wahlen werden sie aktuell keine Beachtung finden. Aber sie bauen ihre Strukturen aus, schulen ihre Mitglieder und etablieren eine rechte Subkultur, die sich eng am historischen Vorbild der SA orientiert. Sie sehen einen Zerfall der AfD oder der NPD, dass eine Lücke frei wird, die sie nutzen können. Es gilt also, auch ganz rechts außen weiterhin zu beobachten und aufzuklären. Die antifaschistische Bewegung im deutschsprachigen Raum hat vor einigen Wochen einen schweren Schlag erlitten. Der Innenminister ließ per Erlass im Rahmen eines fragwürdigen Konstrukts über das Vereinsrecht das Internetportal in die Media links unten verbieten. Es war ein Open-Posting-Projekt, bei dem jeder und jede mitmachen konnte und eigene Artikel reinstellen konnte. Auch viele Mannheimerinnen und Mannheimer haben links unten genutzt, zum Beispiel für Demo-Berichte, Aufrufe oder Rechercheartikel über die rechte Szene. Auch Berichte über die Lechleiter-Gedenkveranstaltung gab es jedes Jahr bei Indymedia links unten. Gerade die Möglichkeit, unkompliziert und anonym zu publizieren, war für Antifaschistinnen enorm wichtig. Dazu ein kleines Beispiel. Der NPD-Anhänger Gregor Nebel, der bei der Stadt Mannheim als Erzieher in einem Kindergarten beschäftigt war, wurde nach einer Veröffentlichung bei Indymedia links unten gekündigt. Dort wurde genau aufgelistet, welche NPD-Veranstaltungen er besucht hatte, wie er sich im Internet darstellt und so weiter. Nachdem er alles abstritt und löschte, konnte man bei Indymedia links unten nachlesen. Jetzt ist diese wichtige antifaschistische Informationsquelle durch die CDU-SPD-Bundesregierung zerstört worden. Wir fordern daher die sofortige Einstellung der Verfahren gegen die drei Freiburger Genossinnen und Genossen, die als Verantwortliche für die Plattform herhalten sollen, und die Rücknahme des Verbots von Indymedia links unten. Wir fordern außerdem auch alle Anwesenden dazu auf, sich mit der Thematik des G20-Gipfels in Hamburg kritisch auseinanderzusetzen. Wurde wirklich die Demokratie von ein paar tausend Militanten und Riot-Kids theoretisch bedroht? Oder wurden nicht eher demokratische Standards unserer Gesellschaft durch einige 10.000 Polizistinnen, Geheimdienstler und Geheimdienstlerinnen und Politikerinnen und Politikern im Wahlkampf faktisch eingeschränkt? Auch diese Geschichte ist im Rahmen der gesellschaftlichen Rechtsdrucks, der sich zurzeit abspielt, zu betrachten. Zum Abschluss möchten wir euch dazu aufrufen, am Samstag vor der Bundestagswahl mit uns gegen die AfD zu demonstrieren. Das Bündnis Mannheim gegen Rechts und die Gruppe Aufstehen gegen Rassismus rufen zur Demo für eine offene und bunte Gesellschaft auf. Da schließen wir uns natürlich an. Wir finden es richtig, darauf hinzuweisen, dass es als politische Beteiligung nicht ausreicht, alle 4 Jahre ein Kreuzchen zu machen. Antifaschistische Politik lebt davon, sich die Straße zu nehmen und in der Öffentlichkeit laut und deutlich den Rechten zu widersprechen. Kommt daher am Samstag, den 23. September, zur Demo Keine Stimme der AfD. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Hauptbahnhof. Der Abschluss wird mit einem Kulturfest auf dem alten Messplatz stattfinden. Vielen Dank und bis dahin.
Spricht nun das Grußwort für die SDJ, die Sophia.
Liebe Antifaschistinnen und Antifaschisten, unsere heutige Zusammenkunft anlässlich des Gedenkens an die Mannheimer Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer ist unter anderem durch verschiedene Überzeugungen und unterschiedliche organisatorische Hintergründe geprägt. Auch die Zusammenstellung der Mitglieder der Lechleitergruppe war nicht einheitlich, sondern verkörperte das Prinzip der Arbeitereinheitsfront. Vor allem KPDler, aber auch Sozialdemokraten und parteilose Gewerkschafter hatten sich in ihr zusammengeschlossen. Somit war die Gruppe ein Beispiel dafür, dass ein gemeinsames Wirken von Anhängern der beiden Arbeiterparteien an der Basis durchaus möglich war, auch wenn die SPD-Führung eine Zusammenarbeit mit der KPD ablehnte. Die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer hielten geheime Treffen ab, stellten Verbindungen zu anderen antifaschistischen Strukturen her und verankerten sich in den Belegschaften lokaler Betriebe. All dies geschah unter schwierigsten Bedingungen, immer mit der Gefahr des Entdecktwerdens und der Verhaftung im Nacken. Auch die Publikation einer Zeitung bereiteten die Antifaschistinnen und Antifaschisten vor. Nach dem Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 wurde die Herausgabe eines eigenen Organs besonders forciert, bis schließlich die erste Ausgabe des Vorboten im September 1941 erschien. In ihrer Zeitung nahm die Lechleitergruppe eine Antikriegshaltung ein und machte deutlich, in wessen Interesse der Faschismus herrscht und Krieg führt. Hierzu ein Zitat aus der letzten Ausgabe des Vorboten im Dezember 1941. Die wahren Herrscher vom Dritten Reich, die Herren von Kohle und Eisen, mitsamt ihrem willfährigen Schwarm mittlerer und kleiner Ausbeuter, haben unter der Nazi-Herrschaft geradezu unglaubliche Profite aus den Knochen der Arbeiter herausgeschunden. Für die Mitglieder der Lechleitergruppe war klar, dass im kapitalistischen System die Wurzel des Faschismus besteht. Sie vertraten die Haltung, dass dieser nur dann nachhaltig bekämpft und vernichtet werden kann, wenn die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen abgeschafft wird. Die Gruppe prangerte die Aggression des deutschen Imperialismus gegen die Sowjetunion an und würdigte den Kampf der russischen Arbeiterklasse gegen die Grundfeste des Kapitalismus. Die Sonderausgabe des Vorboten am 7. November 1941 wurde mit folgenden Worten eingeleitet. Am 7. November war der 24. Jahrestag der russischen Revolution. Am 7. November 1917 erhob sich unter Führung der bolschewistischen Partei mit dem großen Lenin an der Spitze das russische Volk zu seiner weltgeschichtlichen Tat. Auf einem Siebtel der Weltoberfläche wurde die Macht des Kapitals über die Arbeit vernichtet. Ein 180-Millionen-Volk hatte die Fesseln der Lohnsklaverei gebrochen. In einem Riesenreich wurden die Voraussetzungen geschaffen zum Aufbau einer neuen Weltordnung auf sozialistischer Grundlage. Die heutige Gedenkveranstaltung möchten wir auch im Kontext des 100. Jahrestags der Oktoberrevolution begehen. Durch ihren Charakter als proletarische Revolution stellt sie den ersten erfolgreichen Versuch in der Geschichte der Arbeiterbewegung dar, die Klassenherrschaft des Kapitals zu überwinden und somit auch dem Faschismus den Nährboden zu entziehen. Folgen wir der Einschätzung der Lechleitergruppe, so wird eins deutlich. Auch heute kann ein erfolgreicher Kampf gegen das Erstarken rechter und reaktionärer Kräfte, gegen die ansteigende Kriegsgefahr und gegen die weltweit betriebene Ausbeutung von Mensch und Natur nur im Kampf für den Sozialismus in Deutschland und auf der ganzen Welt bestehen. Uns ist bewusst, dass dies gegenwärtig in Anbetracht der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse nur die Bezeichnung eines Fernziels sein kann. Uns ist ebenso bewusst, dass der Sozialismus nicht einfach so vom Himmel fällt, sondern wie auch schon 1917 nur durch den revolutionären Bruch mit den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen erkämpft werden kann. Für uns bedeutet dies, dass wir auch heute schon klare und konkrete Positionen beziehen, um an den revolutionären Bruch heranzukommen. Wir sagen deutlich, stoppt die steigende Kriegsgefahr und die Aufrüstungspläne von Merkel und von der Leyen, sowie alle deutschen Kriegseinsätze. US-Atomwaffen müssen raus aus Deutschland und Deutschland raus aus der NATO. Wir sagen deutlich, die Ursache für die Verelendung breiter Bevölkerungsteile ist die millionenfache Arbeitsplatzvernichtung zur Profitmaximierung einiger weniger. Die Folgen dieser Politik sind Altersarmut, Druck auf Löhne sowie die Ausweitung von Billigjobs und Ausbildungsplatzmangel. Dem setzen wir die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohn- und Personalausgleich entgegen. Die Reichen sollen endlich zahlen. Wir sagen deutlich, um uns gegen die Angriffe des Kapitals wehren zu können und die Kriegsgefahr zu bannen, dürfen wir uns nicht spalten lassen. Die Grenze verläuft nicht zwischen Alter, Herkunft, Geschlecht oder Hautfarbe, sondern mit aller Gewalt zwischen den Klassen, also zwischen oben und unten. Egal ob in der Schule, im Betrieb oder auf der Straße, die Solidarität macht uns stark, bundesweit und international. Mit diesen konkreten Forderungen und dem historischen Wissen der Arbeiterbewegung stehen wir in der Tradition unserer Genossinnen und Genossen der Lechleitergruppe. Wir setzen ihren Kampf unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen weiter fort, jedoch mit dem gleichen Ziel, dem Aufbau des Sozialismus. Dankeschön.
Vielen Dank, Lena. Vielen Dank, Sophia. Vielen Dank, Klaus Stein. Vielen Dank, Giesem.
Soweit die Dokumentation der Reden der diesjährigen Lechleiter Gedenkkundgebung. Ich möchte noch zwei Anmerkungen machen. Ich denke, die AfD und Co., die völkische bis faschistische Partei, die mit mindestens 10% im Bundestag vertreten sein wird, ist ein Ergebnis der neoliberalen und Politik des staatlichen Rassismus. Absichtliche Verelendung, Brutalisierung durch Normalisierung der Kriege, jahrzehntelange Hetze gegen Muslime und alles, was diesen völkischen Arschlöchern nicht in den Kram passt. Ein weiteres Thema, was die vollständige Vernichtung des Faschismus mit seinen Wurzeln betrifft. Ein Tabuthema in den Mainstream-Medien ist die Tatsache, dass bei den sogenannten NSU-Morden mindestens 130 weitere Unterstützer bekannt sind und bisher mindestens 40 staatliche Helfer. Dazu immer wieder auch Beiträge bei Prozessberichten und Beiträge weiterer Rechercheure, die an dem Thema dranbleiben werden. Aber nun erstmal ein paar Takte Musik, dann einige Hinweise auf weitere Beiträge und Radiosendungen, die ich erwähnen möchte, aber nicht heute die Zeit ist zu senden. und dann zu den angekündigten Beiträgen. Zwischendurch noch ein Interview mit Tamara Barkowitsch, weil die Abschiebungen staatlicher Antiziganismus regelmäßig weitergehen, auch wenn sich glücklicherweise immer mehr der Abschiebung entziehen können. Von allen, die davon betroffen sind.
Ja. Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten in der Kritik war der Titel einer Veranstaltungsreihe, die auch in Kiel Halt gemacht hat. Von wegen sicher. Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten in der Kritik war der Titel einer Veranstaltungsreihe, die auch in Kiel Halt gemacht hat. Stefan hat sich dazu mit Tamara Barkowitsch-Jacic vom Forum Roma Serbiae und vom Medienportal Maschina unterhalten.
Das Problem ist, dass unsere Regierung in Serbien auf die Regierungen der EU gehört hat. Nachdem die Balkanroute geschlossen wurde, hat man allen Nichtregierungsorganisationen, die sich um die Flüchtlinge gekümmert hatten, und allen selbstorganisierten Gruppen verboten, dies weiterzutun. Jetzt müssen hier 1000 Flüchtlinge dort hausen, wo in Zukunft das Luxus-Prestige-Projekt Belgrade Waterfront geplant ist. In alten Lagerhallen verbrennen die Flüchtlinge alles, was sie finden können, um sich aufwärmen zu können. Auch Dinge, die nicht verbrannt werden sollten, weil sie toxisch sind. Manche sind barfuß, aber ich weiß, dass ihnen weitergeholfen wird. Es gibt Leute, die einmal am Tag ein Essen bringen, aber die müssen das nachts machen, denn sonst würden sie verhaftet werden. Die Kommune hat es ja verboten, Flüchtlingen dort zu helfen. Sie sollen in die offiziellen Auffanglager gehen, aber viele haben Angst, dorthin zu gehen. Dann müssten sie sich registrieren lassen und keiner weiß, ob sie danach abgeschoben werden oder nicht. Hier sind also Flüchtlinge, die auf ihrem Weg in die EU hierher gekommen sind, und es gibt andere Flüchtlinge, die aus Serbien kommen und jetzt aus EU-Ländern abgeschoben wurden und dann ebenfalls hier landen. Das sind einerseits Menschen, die dort kürzlich Asyl beantragt hatten, und das neue Problem ist nun, dass das Konzept der sogenannten sicheren Herkunftsländer eingeführt wurde. Das Asylverfahren wird dadurch beschleunigt. Denn es herrscht die Annahme in der EU, dass hier keine unmittelbare Gefahr herrscht. Es ist viel schwieriger nachzuweisen, dass sie hier verfolgt werden. Das betrifft Menschen, die im vergangenen halben Jahr oder bis vor 5 Jahren noch Asyl zum Beispiel in Deutschland beantragt hatten. Und es gibt Menschen, die bereits in den 1990er Jahren geflohen sind, während der Bürgerkriege in Jugoslawien und dem Konflikt im Kosovo. Das war die zweite Welle der Kriegsflüchtlinge. Und das betrifft vor allem Roma. Und junge Menschen, die in der EU aufgewachsen sind, sie sprechen keine Sprachen Ex-Jugoslawiens, sie können sich hier mit den Ländern nicht identifizieren. Die hatten eine Duldung in Deutschland. Menschen, die kürzlich geflohen sind, können hier nicht überleben. Sie haben nicht genug zu essen für den nächsten Tag. Sie leben vom Sammeln des Mülls, der für das Recycling verkauft wird. Das ist keine legale Arbeit. Die Regierung will diese Arbeit nicht legalisieren. Sie leben in Behausungen, denen das Nötigste zum Leben fehlt. Es gibt kein Wasser, kein Strom. Schon Kinder müssen arbeiten. Sie können nicht zur Schule gehen. Und sie werden diskriminiert. Deswegen flüchten sie von hier. Und dann werden sie eventuell wieder abgeschoben. Sie versuchen immer wieder in die EU zurückzukommen. Die meisten auf illegalem Weg. Es gibt keine Hilfe für sie. Wir haben zwar tolle Gesetze. Es wurde ein Abkommen unterschrieben für ein Hilfsnetzwerk für Rückkehrer. Wir haben ein Antidiskriminierungsgesetz. Aber in der Praxis funktioniert das nicht. Es gibt keine Infrastruktur, um Roma zu helfen oder sie zu schützen. Und das vor dem Hintergrund, dass die Dublin-Verträge ausgesetzt werden und das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten eingeführt wird. Es werden damit Menschen abgeschoben, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Die Regierung spaltet dabei die Communities. Dafür gibt es viele Beispiele. Wenn der Konflikt in Syrien beendet ist, wird das Land einfach auf diese Liste sicherer Herkunftsländer gesetzt. Aber es gibt dort nichts mehr, zu dem die Menschen zurückkehren können. Es gibt derzeit keine Flüchtlingsorganisationen, die sich für alle Flüchtlinge gleichmäßig einsetzen. Denn jeder kämpft für sich. Daran müssen wir arbeiten, das zu beenden. Es müsste mehr Druck gemacht werden dafür, dass nicht mehr nur danach unterschieden wird, wer denn nun mehr Asylgründe hat und wer nicht. Und was die Unterstützung der Roma angeht, da müssen wir sowohl auf die serbische Regierung als auch auf die EU Druck machen, dass die Gelder für die Integration der Roma hier auch von ihnen selbst verwaltet wird. Nicht von den Regierungen oder ihren offiziellen oder Nichtregierungsorganisationen, sondern nur von der Community. Damit könnten sie ihre politische Selbsterstellung ganz anders formulieren und ihre Selbstverwaltung für sich regeln. Das würde zwar jetzt nicht sofort etwas ändern und es wäre auch ein sehr langsamer Prozess. In Deutschland müsste erreicht werden, dass Roma, die dort seit Jahrzehnten leben, ein legaler Status ermöglicht wird. Das muss auch international passieren. Das ist eine große Frage gerade. Gleichzeitig sehen wir überall einen Anstieg von Rassismus, in Serbien und in Deutschland. Wir haben die paradoxe Situation, dass die AfD jetzt die CDU kritisiert, dass sie viel zu lieb mit den Flüchtlingen umgeht. Das ist wirklich eine bizarre Angelegenheit. Und jetzt gibt es noch auf internationaler Ebene Donald Trump. Das sind alles Gefahren, mit denen wir uns künftig befassen müssen. Wenn wir jetzt nicht die alternativen Positionen einer linken Flüchtlingspolitik artikulieren, werden wir verlieren.
In migration policies as a left, then we will be doomed in a way.
Das war Tamara Bakovic-Jacic vom Forum Roma Serbiae und dem Medienportal Maschina.
Hinweisen in Bezug auf eine aktuelle Auseinandersetzung in vielen Strukturen, Organisationen, Initiativen, Parteien der Gesamtlinken möchte ich auf eine Sendung von in der Flora in Hamburg, Esther Bejarano, Joram Bejarano, Kutlu, Jurt Seven im Gespräch, in der Esther Bejarano von ihrer Befreiung berichtet und wo auch in Bezug genommen wird auf die Morde der sogenannten NSU. So, nun aber erstmal noch paar Takte Musik noch und dann weiter mit dem nächsten Beitrag.
Afrika. We cry for peace. Afrika. We cry for peace, Africa. Nisambuka tigi kayora. I'm coming from Cameroon. I'm his representative, Welcome United. We'll be there at the 16th of September at the Carnival Festival. Don't panic, don't have fears. Come together.
Come together, come united. Dazu ruft das Bündnis Welcome United auf. Das ist ein Zusammenschluss aus Aktivistinnen und Aktivisten, Gruppen von Geflüchteten, verschiedenen Vereinen und Initiativen. Sie wollen am Samstag in Berlin für die Rechte von Geflüchteten auf die Straße gehen. Das Motto ist We will come united. Sie demonstrieren für das Recht zu gehen und zu kommen. Ihre Forderungen wollen sie kurz vor der Bundestagswahl verdeutlichen. In ihrem mehrsprachigen Aufruf formulieren sie unter anderem:
Wir sind viel mehr, als wir denken. Eine Woche vor der Bundestagswahl wollen wir uns zeigen und laut sein. Wir wollen unsere Geschichte erzählen, von Flucht und Entrechtung, von Behörden und Rassismus, vom Willkommen und Bleiben. We'll come united, für eine Politik der Solidarität. Zusammen für alle.
Die Demonstration We Will Come United setzt bei einem Ereignis vor 2 Jahren an. Im September 2015 nahm die Bundesrepublik Geflüchtete auf, die zuvor zu Tausenden in Ungarn festgehalten wurden. Aus der Not und hohem Druck heraus wurde damals die Forderung nach Bewegungsfreiheit für Geflüchtete umgesetzt.
Wir hatten auch dazu aufgerufen, für Anfang September dezentrale Aktionen zu machen. Nicht ohne Grund, sondern der Grund, warum wir das alles im September machen, natürlich September 2015, der 4. September, in dem die Geflüchteten dafür gesorgt haben in Europa, dass die Grenzen geöffnet werden mussten, dass sie sich einfach das Recht auf Bewegungsfreiheit genommen haben, was wir in der Geschichte hier sozusagen alles zum ersten Mal so erlebt haben und deshalb der 4. September für uns einfach sehr, sehr wichtig war und wir dazu aufgerufen haben, überall daran zu erinnern und alle Menschen, die sich mit Geflüchteten solidarisiert haben in den Bahnhöfen und die Willkommensinitiativen, die tausende Willkommensinitiativen, die 2015 entstanden sind, dass alle nochmal zusammenkommen, sich erinnern, was passiert war und wo wir heute stehen und wie wir gemeinsam weitermachen können.
So beschreibt es die Sprecherin des Bündnisses Nevruz Duman. Seitdem aber wurde die Bewegungsfreiheit von Geflüchteten nach und nach immer weiter eingeschränkt. Europaweit wurden Grenzkontrollen eingeführt, Zäune wurden errichtet. Die Festung Europa schottet sich gegenüber Geflüchteten zunehmend ab. Innerhalb Deutschlands wurden durch mehrere Asylrechtsverschärfungen die Rechte von Geflüchteten beschnitten. Wer keine Aufenthaltserlaubnis hat, muss jeden Tag fürchten, abgeschoben zu werden oder in Abschiebehaft genommen zu werden. In mehreren Bundesländern wurden dafür Abschiebelager gebaut. In den sogenannten Transitzentren, die der schnellen Abschiebung dienen, haben Kinder kein Recht mehr, die Schule zu besuchen. Geflüchtete werden systematisch ausgegrenzt. Sie haben kein Recht auf Arbeit, kein Recht auf die freie Wahl des Wohnorts.
Jetzt reicht es und wir brauchen eine Veränderung der Asylpolitik. Es kann nicht sein, dass Gesetze, wofür wir jahrelang gekämpft haben, dass sie sich verbessern, wie zum Beispiel Arbeitserlaubnis, Residenzpflicht, Lagerunterbringung, Essenspakete, die haben sich ja erst in den letzten Jahren verändert, nach jahrelanger Kampf, um jetzt das wieder rückgängig zu machen und nochmal diese Verschärfung einzuführen. Dagegen müssen wir gemeinsam auf die Straße gehen und ein klares Zeichen setzen, dass wir das so nicht akzeptieren werden und auch mit der EU-Politik im Mittelmeer, dass wir es einfach nicht akzeptieren werden und nicht weggucken werden, wenn tagtäglich Menschen im Mittelmeer sterben und eigentlich und dafür die EU-Politik auch mit Verantwortung trägt.
Die Demonstration We Will Come United beginnt vor dem Bundesinnenministerium in Berlin. Am 16.09., also circa eine Woche vor der Bundestagswahl. Damit soll auch auf die fehlende Möglichkeit der politischen Mitbestimmung von Geflüchteten hingewiesen werden. Geflüchtete und auch viele Migranten in Deutschland haben kein Wahlrecht. Sie haben wenig Möglichkeiten, die Politik mitzugestalten, von der sie selbst betroffen sind. Gesetze werden über ihre Köpfe hinweg beschlossen. In einer Pressemitteilung stellt das Bündnis fest, man könne sich nach diversen Gesetzesverschärfungen, neuen, angeblich sicheren Herkunftsstaaten sowie Debatten über Obergrenzen nicht auf Parteien verlassen. Wer kein Wahlrecht habe, werde nicht repräsentiert. Aber damit will sich das Bündnis nicht abfinden.
Das sind vor allem Geflüchtete, die mit den Bussen und auch mit den Willkommensinitiativen, die nach Berlin fahren waren. Und das sind die Personen, über die es bestimmt wird, die aber nicht mitreden dürfen. In der Politik wird über uns bestimmt, aber nicht mit uns geredet. Und wir gehen dorthin und werden laut sein, damit wir auch gehört werden und einen Einfluss auf das, was passiert, nehmen können. Was wir glauben, wir reden hier in Deutschland über Geflüchtete und was die Politik macht, also wir können, ist eine Abschreckungs- und in Europa eine Abschreckungspolitik, ne? Und es wird andererseits aber auch über Fluchtgründe gesprochen. Aber wenn wir uns Fluchtgründe anschauen, dann können wir sehen, dass Europa in vielen dieser Fluchtgründe mitverantwortlich ist und deshalb ist dieser Punkt natürlich auch total wichtig, dass wir auch immer wieder hier klar machen, dass Europa und auch Deutschland für viele Gründe, warum Menschen fliehen müssen, warum sie ihre Länder verlassen müssen, dass sie mit ihrer Politik und mit ihrer Wirtschaftspolitik dafür verantwortlich sind. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir immer wieder benennen müssen natürlich.
Das Bündnis Welcome United ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Einzelpersonen und Initiativen. Den Aufruf zur Demonstration haben ca. 100 verschiedene Organisationen und Gruppen unterzeichnet. Darunter viele lokale Bündnisse, der Republikanische Anwaltsverein, die Flüchtlingsräte fast aller Bundesländer. Welcome United will aber mehr als nur eine große Demo organisieren. Es soll längerfristig ein Netzwerk für Gruppen sein, um bundesweit agieren zu können. Viele der Gruppen existieren schon sehr lange und viele von ihnen sind tagtäglich mit den Folgen der deutschen Außen- und Innenpolitik konfrontiert.
Es gibt ja ein eine lange Geschichte von vielen Initiativen, Gruppen, die jetzt dabei sind. Es gab letztes Jahr mehrere Konferenzen und die Idee war einfach, alle Initiativen, alle Gruppen, die sich an diesen unterschiedlichen Konferenzen beteiligt haben, die das organisiert haben, die alle zusammenzubringen und eine Plattform zu schaffen, dass wir alle zusammenkommen und gemeinsam was organisieren.
Eine der Konferenzen, die auch stattgefunden hat, war die sechste Konferenz von antikolonial und panafrikanischen Aktivisten. Ihr findet die Themen, die Pressemitteilungen und die Aktivitäten auf der Webseite panafrikanismusforum.net und einige Themen, die behandelt wurden. Augenblick. Rassismus und Diskriminierung. Panafrika Radio Redaktion im Radio Lora. Pressemitteilungen, Pressespiegel. Bisher unentschädigter Völkermord der Nama und Hereros in Namibia, Verbrechen des deutschen Kolonialismus, gibt es noch weitere, die bisher noch wenig thematisiert wurden. Africom Go Home, das bedeutet Beendigung jeglicher imperialistischer Einmischungen, sowohl der USA, der EU als auch der Bundeswehr, raus. Erinnerung an Thomas Sankara, einer der Befreiungskämpfer, und Zitate panafrikanischer Vordenker. Auch eine Frage der bisher noch nicht geleisteten Reparationen und Entschädigungen wird von der Initiative Zug der Erinnerungen in Erinnerung gebracht. Auf der Webseite German Foreign Policy gibt es eine Analyse, ein Schreiben, eine Forderung von Rüdiger Minow im Namen der Initiative Zug der Erinnerungen. Es wird die Forderung aufgestellt, eine neue Schuldenkonferenz. Es wird dargelegt, wie deutsche Außenpolitik und Regierung schon jahrzehntelang seit Ende des Zweiten Weltkriegs alles daran setzt, sich um Reparationen und Entschädigung zu drücken. Das hat angefangen mit einer Konferenz 53, das ging weiter im 2+4-Vertrag und so weiter und so fort. Die derzeitigen Forderungen, die in Polen aufgestellt sind, vollauf berechtigt. Die insgesamt alle besetzten Länder, vom Faschismus besetzten, zerstörten Länder, haben Billionen Schäden, die bis heute nicht entschädigt sind. Und geplant schon die nächsten Kriege und Interventionen und Regime-Changes. So, jetzt aber noch ein paar Ausschnitte von dem Beitrag von Winnie Wolf in Bezug auf eine echte Verkehrswende.
Willkommen bei Kontext TV. Wir stehen kurz vor der Bundestagswahl. Und doch wird über viele der drängendsten Themen so gut wie nicht gesprochen. Zum Beispiel über den Klimawandel. Und das trotz Jahrtausendfluten wie jüngst in Houston und extremer Dürre in vielen Teilen der Welt, etwa in Italien oder Somalia. In Deutschland steigen die Treibhausgasemissionen seit 2015 statt zu sinken, vor allem durch den boomenden Auto-, Lkw- und Flugverkehr. Wir wollen in dieser Sendung verdrängte Themen des Wahlkampfs beleuchten und Verbindungslinien zwischen Klimakaos und Verkehrspolitik ziehen. Unser Gast dazu ist Winfried Wolf. Er ist Chefredakteur der Zeitschrift Lunapark 21, Gründungsmitglied des Bündnisses Bahn für alle und Autor zahlreicher Bücher über die Autoindustrie, über Verkehr und Klima. Von 1994 bis 2002 war er für die PDS Bundestagsabgeordneter und Mitglied des Verkehrsausschusses des Bundestages. Seine jüngste Publikation, Abgrundtief und bodenlos, Stuttgart 21 und sein absehbares Scheitern, erschien im Juli. Herzlich willkommen zu Kontext TV, Winfried Wolf.
Auch von mir aus. Herzlich willkommen.
Herr Wolf, über Verkehrsthemen wurde in letzter Zeit viel geredet. Dieselgate, die Skandale um den Berliner Flughafen BER, die Pleite von Air Berlin und die massiven Subventionen für diese Fluggesellschaft, die Privatisierung deutscher Autobahnen. Aber ein zentraler Aspekt bleibt dabei fast vollkommen ausgeblendet. Die verheerenden Klimafolgen, die steigenden Emissionen aus dem Verkehrssektor für die Welt haben. Warum dieses Blackout?
Das Blackout dürfte vor allem der Macht der Autolobby geschuldet sein. Das heißt, wir haben eigentlich in keinem Bereich, der vergleichbar ist, eine derart vergleichbar große Autolobby, eine vergleichbar große Industrielobby. Man muss davon ausgehen, dass heute ein Drittel der 500 größten Konzerne der Welt allein den Umsatz mit Auto, Öl, Ölverarbeitung und die beiden Flugzeugbauer bestreiten. Das heißt, die Lobby der Luftfahrt und der Autogesellschaft ist die stärkste Lobby weltweit und natürlich besonders jetzt in den Autoländern Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Südkorea und USA. Das ist die eindeutig stärkste Lobby überhaupt.
Im Dieselgate-Skandal standen ja vor allem die gesundheitsschädlichen Stickoxid- und Feinstaubemissionen im Vordergrund. Über die langfristig gesehen ja noch viel gefährlicheren CO2-Emissionen wurde quasi nicht geredet. Welchen Anteil hat die Autoindustrie am zunehmenden Klimakaos und wie beurteilen Sie die Rolle der Bundesregierung?
Die gesamten Emissionen im Verkehrssektor, das wäre jetzt also vor allem Auto- und Flugverkehr, steigen von Jahr zu Jahr. Sie müssten inzwischen bei knapp 30%, vielleicht 28% weltweit liegen, in Industrieländern wahrscheinlich etwas darüber. Die allein dem Autoverkehr, also Pkw und Lkw, zuzurechnenden CO2-Emissionen oder alle klimaschädigenden Emissionen liegen ungefähr bei einem Viertel. Auch hier ist die Tendenz ansteigend, und zwar absolut ansteigend und im Anteil an allen CO2-Emissionen ansteigend. Die Bundesregierung hat das Thema eigentlich kaum thematisiert und wenn, dann thematisiert im Sinne von Diesel ist eine Möglichkeit, diese Belastung zu umgehen, wobei eben dann man das eintauscht gegen die andere Belastung der direkten Gesundheitsschädigung durch Stickoxide.
Wobei Diesel ja vielleicht 15% weniger CO2 ausstößt, aber trotzdem die Motorisierung ja zunimmt. Die Motoren werden immer größer, die Flotten werden immer PS stärker und die Bundesregierung hat ja in der Vergangenheit auch Versuche selbst von der EU-Kommission untergraben, die Grenzwerte für Flotten stärker zu senken. Wie beurteilen Sie die politische Bilanz der letzten 10, 15 Jahre in Bezug darauf, den Verkehrssektor CO2-ärmer zu machen?
Die Bilanz ist eigentlich katastrophal, gerade deswegen, was Sie anschneiden, dass eigentlich in den letzten 20 oder 25 Jahren das Gewicht eines durchschnittlichen PKWs sich fast verdoppelt hat und die PS-Zahl um mindestens 50-70% gestiegen ist. Wir haben gerade in der neuen Ausgabe im Bild, Autobild, die Angaben, dass der Polo vor 25 Jahren 650 Kilogramm gewogen hat und heute bei 1,4 Tonnen liegt.
Ich bringe mal den Beitrag weiter vor. Ich habe mir jetzt beim Vorhören nicht genau die Minuten gemerkt, wo Winnie Wolf die Vorschläge für Alternativen macht. Klar ist ja, dass weder Diesel noch Elektroauto die langfristigen Lösungen sind.
20-30% Reduktion gibt natürlich eine absurde Relation insgesamt.
Und wie kommt es, dass die Politik das zugelassen hat?
Ende 93 abgebaut. Seitdem würden die 70.000 Beschäftigten im Bahnbereich 1,5 Jahren, also Ende 2015, das ganze Jahr 2016 hindurch, versucht würde, bei den beiden großen Töchtern der Deutschen Bahn AG, das ist DB Schenker Logistics und DB Arriva, das heißt die ausländische Logistik und Spedition und die ausländische Bus- und Bahngesellschaft der Deutschen Bahn AG, die beide zusammen auf 50% des Umsatzes kommen, wohlgemerkt, Heuschrecken hereinzuholen. Geplant war, dass bei diesen beiden AGs, das sind getrennte Aktiengesellschaften, in der Holding fremde Investoren hereinkommen, was ganz eindeutig massiven Einfluss genommen hätte auf die gesamte Konstruktion der Holding Deutsche Bahn AG. Das wurde im letzten Moment, ist nicht ganz klar warum, wahrscheinlich aufgrund der Rücksichtnahme auf die Bundestagswahl, abgesetzt und gestoppt. Aber ganz sicherlich wird, vor allem wenn jetzt Schwarz-Gelb regieren wird, aber auch Schwarz-Grün wird kein Schutz sein, ganz sicherlich neu aufleben, wenn die neue Bundesregierung im September, Ende September oder Oktober gebildet sein wird.
Ich mache jetzt noch mal einen Versuch, in dem Beitrag weiter vorzuspringen.
Sagen, der Zweitwagen ist ein Elektroauto und für die Langstrecke nimmt man dann einen großen Volvo oder einen großen. Für das eine Flasche Sauvignon aus Chile ungefähr. Das ist absolut klar, dass natürlich im Regal möglicherweise die niedrigen Kosten, Lohnkosten in Chile und die niedrigen Umweltauflagen möglicherweise, sage ich jetzt mal in Chile, den Ausschlag geben und diese 7 Cent oder 10 Cent Transportkosten keine Rolle mehr spielen. Entsprechend der Gutedel für 4,50 Euro im Regal steht und vielleicht der chilenische Wein für 2,35 Euro. Und das geht immer so weiter. Das heißt, wir haben heute eine extreme Zunahme der Transportintensität. Also in meinen Büchern, die vor 30 Jahren in Deutschland gedruckt wurden, stecken heute ungefähr 3-mal mehr Transportkilometer drin, weil sie heute in Budapest oder in Rumänien oder wo auch immer billiger gedruckt werden und der Transport keine Rolle spielt. Der geht sogar schneller. Ich habe erlebt, dass Bücher, die um die Ecke in Leck bei Hamburg gedruckt wurden, länger gebraucht haben zu mir, als Bücher, die aus Rumänien oder aus Budapest zu mir gekommen sind, weil das eben über Nacht entsprechend durch Vergünstigung der LKW-Transporte, durch Billigfahrt noch keine Nachtfahrverbote. Die Schweiz hat Nachtfahrverbote für LKW. In der EU gibt es sowas nicht. Sowas entsprechend eben billiger gemacht. Und so würde ich sagen, der allererste Punkt wäre Reduktion der privaten Mobilität, die motorisiert zurückgelegt wird, und Reduktion des Güterverkehrs. Und dann erst die Frage, wie viel wird auf Füße verlagert, weil die Wege kürzer würden? Wie viel kann man zu Fuß gehen? Wie viel kann auf Fahrräder verlagert werden? Wo allein die Tatsache, dass in den letzten 15 Jahren der Fahrradwegeanteil sich selbst in Berlin, die keine Fahrradstadt ist, sich verdoppeln konnte, in Münster verdreifachen konnte und so weiter, wahrscheinlich nochmal Verdopplung erleben könnte und dann noch weit auf den ÖPNV verlagert werden müsste, wobei hier vor allem Trambahnen das Entscheidende wären, keine U-Bahn bitte mehr, die 4, 5, 6 Mal mehr kosten als oberirdisch geführte Trambahnen, die unmenschlich sind, die Leute in den Keller zu schicken und so weiter. Das heißt, wenn man dann drüber redet, über den Rest des Verkehrs, dann hat man auch ein paar Probleme weniger, zum Beispiel Schienenlärm. Permanent sagen die Leute, seid ihr verrückt? Ihr wollt noch mehr Schienenverkehr haben und von der Straße Schiene verlassen? Nein, nein, nicht. Ich will zuerst insgesamt Reduktion des Güterverkehrs und dann den Rest verlagern auf der Schiene, was eben den Schienenlärm nicht mehr steigern würde.
Um nochmal auf die Bundestagswahl zurückzukommen. Welche Positionen haben die wichtigsten Parteien, die jetzt für den Bundestag im Bundestagswahlkampf antreten, zur Verkehrs- und Klimapolitik? Wie beurteilen Sie diese Positionen? Und was sind Ihre Forderungen an die Politik für eine andere Verkehrs- und Klimapolitik?
Na gut, wir haben natürlich ja die große Koalition der Straßen- und Luftfahrtausbauparteien. Das ist eindeutig die CDU-CSU, das ist eindeutig die SPD und ist eindeutig die FDP, die möglicherweise im Bundestag wieder reinkommen werden, die alle drei seit Jahrzehnten, seit einem halben Jahrhundert Parteien sind, die die Straße gefördert haben, die den Luftverkehr gefördert haben, die Dienstwagenprivilegien ausgebaut haben, die Steuerbefreiungen bei Kerosin, bei Diesel bevorzugt haben und so weiter und so weiter. Die war natürlich der Politik machen, das weiter voranzutreiben. Wir haben die Grüne Partei, die traditionell eigentlich als die Partei gilt, die umweltfreundlichen Verkehr propagiert, die das auch 15, 20 Jahre lang gemacht hat und auch wunderbare Konzepte erarbeitet hat, die sich aber inzwischen, ungefähr die dritte Frage, die Sie gestellt haben, ging ja darauf hinaus, in Stuttgart konkret, aber auch in Hessen, Ausbau Airport Flug, Ausbau Airport Frankfurt, aber auch in Hamburg, Elbausbaggerung, wo die Grünen mitregieren, als eine Partei bewährt hat, die im Grunde auch für einen Ausbau oder für keine Bremse im Ausbau der Autogesellschaft steht. Dazu kommt, dass die Grünen und auch einige Umweltverbände sich darauf kapriziert haben, dass sie ins Zentrum rücken die Forderung Ende des Verbrennungsmotors, Umstieg auf Elektromotor und die Kritik, die sie eigentlich haben, die die führenden Grünen eigentlich im Kopf haben müssten, auch in ihren Büchern drinstehen haben, wonach eben der Elektromotor und Elektro-Pkw insgesamt gesehen die gleiche schlechte Ökobilanz wie ein normaler Pkw hat, dazu eben das Problem der zweiten Drittwagen kommt, die steht nicht mehr im Zentrum. Das heißt, ich würde behaupten, dass die Grüne Partei heute keine Partei mehr ist, die für umweltverträglichen oder klimaverträglichen Verkehr steht. Bei der Linken ist es gemischt. Es gibt sehr gute Abgeordnete, auch im Programm sehr gute Passagen der Linken, wo eindeutig die Forderung, die ich hier vorgetragen habe, auf dem Papier drinsteht, auf dem Papier gefordert wird, eine solche Verkehrswende, auch eine Reduktion der gefahrenen Kilometer, auch eine Besteuerung von Kerosin, eine Besteuerung von Diesel, Dienstwagenprivileg, Abbau und so weiter. Man muss auch dazu sagen, dass da, wo die Linke mit den Regierungen steckt, also in Brandenburg zum Beispiel, in Thüringen zum Beispiel, in Berlin zum Beispiel, man nicht erkennen kann, dass eine Politik der Verkehrswende wirklich materiell konkret angegangen werden würde. Und auch da, als in Berlin 8 oder 9 Jahre lang die Linke die Stadtregierung mitgestellt hat, sogar den Wirtschaftssenator, damals Gysi, später Harald Wolff, gestellt hat, kann man nicht feststellen, dass da im großen Maßstab der ÖPNV ausgebaut worden wäre oder die Tickets billiger geworden wären. Das hat nicht stattgefunden. Insofern glaube ich, dass der einzige glaubwürdige Partner im Kampf für eine Verkehrswende die Verkehrsinitiativen sind, die vor Ort da sind und entsprechend Druck ausüben müssen auf alle Parteien, speziell natürlich auf die Parteien, die das im Programm führen, um eine Verkehrswende auch materiell konkret durchzusetzen.
Um nochmal allgemeiner auf den Bundestagswahlkampf zu sprechen zu kommen, wie beurteilen Sie ihn insgesamt? Was sind andere Themen neben dem Klima- und Verkehrsthema, die Ihnen gefehlt haben oder die Ihnen unterbelichtet erschienen sind?
Den ganzen Beitrag könnt ihr wie immer nachhören im Archiv der Freien Radios. Ich habe hier noch ein paar Hinweise. Drei Buchtipps heute. Das neue Buch von Arundhati Roy, nachdem die Medienöffentlichkeit ihr Buch Walking with the Comrades völlig totgeschwiegen hat, gibt es ein neues Buch, Ministerium des globalen Glücks. Dann zwei lokale Buchtipps, Geschichte der Mannheimer Arbeiterbewegung, jetzt erst recht, und versäumt keine Minute. Die Veranstaltungen von Abi Ayala gehen noch weiter. Es gibt zwei Veranstaltungen in Bezug Kampf gegen die Berufsverbote. Am Dienstag ein Verfahren, ein Prozess, auf dem Öffentlichkeit hergestellt wird, wo es um die Aufhebung der Überwachung geht. Dann Ende Oktober eine Konferenz der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft und einige Veröffentlichungen in der Mitgliederzeitung, Arbeitsunrecht, möchte ich nur erwähnen, Aktion auch im Oktober, Aktion Arbeitsunrecht Staat Deutschland. Jetzt läuft mal wieder die Zeit davon. Das war's, die Grenzenlos-Sendung vom September. Bis zum nächsten Mal.